Von der Ausstattung der britischen Armee im Ersten bzw. Zweiten Weltkrieg bis hin zum Kultsymbol der Hooligans aus der Fußballszene in den 70er Jahren. Was macht Burberry eigentlich so zeitlos? Was kennen wir von Burberry und welche Fakten wusste man so noch gar nicht über Burberry? Alles in dieser Folge Wandschrank-Vibes. Viel Spaß.
Wandschrank-Vibes, der Fashion- und Mode-Podcast Deutschlands. Wandschrank-Vibes, präsentiert von Marvin Liss.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Wandschrank-Vibes, der ich heute der Marke Burberry widmen werde. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich an Burberry denke, kommen mir immer zwei Dinge in den Sinn. Erstens ist es das Checkmuster, was man kennt von Burberry. Und zweitens die wirklich klassisch kultigen Trenchcoats, die ja aus der Modeszene eigentlich gar nicht mehr wegzudenken sind. Die auch extrem zeitlos sind. Ja. Checkmuster, das sind halt diese Muster, ja, für die Burberry auch eigentlich extrem bekannt geworden ist meistens immer in Innenfutter von einem Mantel zu finden oder ja, im Inneren von Taschen, von Weekendern oder ja, auch in der Innenseite von Kragen, von Jacken und so weiter. Das sind diese zwei Sachen, an die ich denken muss, wenn ich an Burberry denke. So, das ist das, was mir in den Sinn kommt. Wir reden heute so ein bisschen darüber, was Burberry so die letzten 150 Jahre gemacht hat, also in welchen Nischen sie so drinne waren. Das sind die verrücktesten Sachen. Also ich habe da beim Recherchieren extrem viel rausgefunden, sowohl Facts, die man vielleicht so noch nicht wusste, als auch ja rein geschichtlich, was Burberry so die letzten Jahre gemacht hat. Ich finde die Marke extrem cool, die Geschichte war extrem interessant und ja, wir fangen einfach mal von neu an, beziehungsweise von Anfang an. Wie kam ich eigentlich darauf, diese Folge zu machen? Ihr wisst ja alle, dass ich leidenschaftlicher Flohmarktgänger bin und insgeheim immer, wenn ich die Flohmärkte abklappe, denke ich mir immer, okay, hoffentlich finde ich heute irgendein richtig cooles Luxury-Vintage-Piece. Und es gab mal ein Tag, wo ich wirklich morgens aufgestanden bin und es war ein extrem ekliges Wetter. Und das sind eigentlich immer die besten Gänge, weil die Leute halt einfach keinen Bock haben. Die gehen dahin, legen ihre Sachen raus, wollen es verkaufen und dann wird das alles nass und die wollen damit ungern nach Hause gehen, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich da einen Stand gesehen von einem extrem alten Ehepaar. Wirklich extrem coole, nette Menschen. Und die hatten dann gewisse Sachen auf dem Stand, unter anderem Moncler-Taschen, diese Georgina Lucy-Taschen von damals aus den 20er, also so Mitte der 2010er Jahre, die jedes Mädel damals gerockt hat. So. Und dann habe ich dann auch diesen Burberry-Mantel gesehen. Und ihr wisst nicht, was das für ein Akt war, diesen Mantel zu legit checken. Ich stand gefühlt 45 Minuten an diesem Stand. Und habe so viele einzelne Details, ja, ich sag jetzt mal, geprüft. Da kommen wir aber auch später nochmal drauf, wie man halt einen guten Burberry Trenchcoat legit checken kann. Und nach 45 Minuten, komplett nass von oben bis unten, ich hatte meinen Regenschirm nicht dabei, dachte ich mir, okay, das ist ein echter Burberry-Mantel und den möchte ich auf jeden Fall haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe den für 45 Euro mitgenommen und ja, es gibt teilweise im Vergleich dazu nichts Besseres, was man für 45 Euro hätte auf dem Flohmarkt kaufen können. Normalerweise werden diese Vintage Burberry Mäntel im Bereich von, ich sag jetzt mal, 100 bis 350 Euro Vintage gehandelt. Wenn man es online schaut auf Vinted oder, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Vestiaire Collective oder Grailed oder sowas, dann findet man tatsächlich Preise so zwischen 300 bis 400 Euro. Aber wenn man dann wirklich auf den Flohmarkt geht oder in einem Vintage-Store einkauft, obwohl Vintage-Store so Vino Kilo oder sowas, das Entschuldigung, ich meine, wie heißt das? Pick and Wait, genau. da wird, ist es auch ein bisschen teuer, aber auf Flohmärkten hat man wirklich den niedrigsten Preis für Originalware und das fand ich extrem cool. Genau. Und dann, ja, habe ich halt, also wie gesagt, extrem froh mitgenommen, nach Hause gegangen und da dachte ich mir, komm, machst du mal eine Folge über Burberry, weil die scheinen wohl extrem etabliert zu sein. Und jetzt mal wirklich ehrlich, ne, wenn man jetzt, sagen wir mal, irgendein Fashionbuch hat oder irgendein Fashion-Lexikon, ist dieser Trenchcoat mit einer der, ich sag jetzt mal, Top 10, Top 15 Pieces, die A, zeitlos sind, die B, sehr kultig sind und die, also der Trenchcoat ist der Inbegriff von zeitlos. So. Und deswegen finde ich, dass jeder so einen Trenchcoat im Schrank haben sollte. Ja, ob Vintage oder halt nicht. Wie man die erkennt und so weiter, also das mit dem Legit-Check, das mache ich am Ende dieser Folge. Ich würde einfach ganz neu, beziehungsweise ganz von vorne anfangen und erstmal so ein bisschen was über die Marke erzählen. Genau. Also, wie ich in meinem Instagram-Quiz schon angegeben habe, kommen wir mal zur ersten Frage. Und zwar, also nicht zur ersten Frage, aber zum ersten Fakt. Burberry wurde 1856 von Thomas Burberry in London gegründet. 1856. Also allein schon, dass man bis zu fast 200 Jahre zurückgehen muss, um zu schauen, wann die Marke gemacht wurde oder ins Leben gerufen wurde, zeigt auch, dass das einfach ein extrem krasser Klassiker ist. Ja. Und ja genau, also 1856 wurde die Marke von Thomas Burberry, wie er halt auch selber heißt, ins Leben gerufen und da passierte die ersten 20 Jahre erstmal gar nichts. Ja, also gab keine wirklichen Fortschritte. Das Ganze wurde dann auch also Thomas Burberry kommt halt aus einer Stadt, die ungefähr 40 Kilometer von London entfernt ist. Keine Ahnung, also es ist wirklich ein kleines Dorf oder so eine kleine Kleinstadt. Und wie ich eben gesagt habe, da passierte erstmal 20 Jahre gar nichts. So. Nach 20 Jahren, also ungefähr, ich sag jetzt mal 1880, führte Burberry dann eine Sache ein, die Marke auch extrem ausmacht, bis heute noch. Und zwar führte er den Stoff Gabardine ein oder Gabardine oder Garbardine, so auf Englisch Gabardine wahrscheinlich. Genau, führte er diesen Stoff ein, den er dann auch patentieren ließ. Und Gabardine ist eine sehr robuste und wasserdichte und atmungsaktive ein Baumwollstoff. Und dieser Baumwollstoff wurde in einer Körperbindung gewebt, also eine eigene Webart, die diese Atmungsaktivität und diese Wasserdichtigkeit hervorhebt. Und das hat er selber erfunden. Er war halt kein Ingenieur oder sonst was, sondern er war wirklich ein ganz normaler Textilkaufmann. So. Und zuvor hatte man hatte das Wort Gabardine eigentlich nur, ich sag jetzt mal, die Definition eines leichten Umhangs, so für Leute aus dem Mittelalter. So ein leichter Umhang war dann immer so ein Gabardine. So. Und das hat er dann ins Leben gerufen, diese atmungsaktive, wasserdichte Art. So. Genau, und diese Stoffart ließ er dann 1888 patentieren, also 8 Jahre später. So. Jetzt muss man sich das mal vorstellen. Die Brand wurde 1880 gegründet. So. Und erst, 1856 gegründet. Und erst 20 Jahre später hat sich dann etwas getan mit dieser baumwollaktiven Gabardine-Stoff. So. 3 Jahre später, nach Patentierung, hat er dann seinen ersten Laden eröffnet in London. Und das Besondere an diesem Laden ist, dass dieser Laden von 1891 bis 2007 offen war und verkauft hat. Das finde ich auch extrem erstaunlich, dass ein Laden einfach mehr als 100 Jahre einfach offen verkauft. Da muss man sich mal vorstellen, was für Zeiten dieser Laden einfach durchlaufen hat. So. Und dass er immer noch nach knapp über 100 Jahren steht. Naja, auf jeden Fall kam dann 10 Jahre später, nachdem er den Laden eröffnet hat, erst dieses Logo, was wir alle kennen. Ja, also wenn man es genauer nimmt, das Logo kam einfach erst 50 Jahre später, nachdem er diese Marke ins Leben gerufen hat. Und ja, wir kennen halt das Logo. Das ist halt dieser Ritter, dieser mittelalterliche Ritter in dieser Ausrüstung, in dieser Turnierausrüstung, der auf einem Pferd halt in den Kampf galoppiert. So. Und auf der Lanzenflagge steht dann das Wort Prorsum. Ja, ist ein lateinisches Wort, was für vorwärts oder was für vorwärts steht. So. Und das soll wohl metaphorisch dazu stehen oder in Bezug darauf sein, dass Burberry halt innovative Stoffe und Schnitte macht und damit vorwärts geht. Extrem interessant und auch extrem geil durchdacht. Und ich hatte in meinem Instagram-Quiz, habe ich euch die Frage auch gestellt, ich sag mal, über 50, 60 Leute hatten es falsch. Ich habe dann zur Auswahl gehabt Infinity, Burberry, dann das Prorsum und noch irgendwas. Auf jeden Fall war das eine Art Fangfrage, wo ich eigentlich relativ stolz drauf bin, dass ihr die alle falsch habt, weil das ist wirklich ein Fakt, den ich extrem interessant finde und der dann auch für dieses Detail spricht und nicht einfach irgendein Logo ist, sondern auch für irgendwas steht. Genau. Und ich sag mal so, ab 1901 bekam die Brand dann auch ihre Charakteristik, so wie wir es heute kennen. Ja, damals hieß es ja noch Burberry's. So. Und bekannt, also wirklich bekannt wurde die Marke Burberry dann durch diese Entwicklung von den Trenchcoats, die wir halt heute kennen. So. Und das war ungefähr dann Anfang der 90er Jahre, irgendwie 1909 und so in den Dreh. Kamen dann die ersten Trenchcoats raus. So, und diese Trenchcoats, die ersten Leute, die diesen Trenchcoat getragen haben, war tatsächlich das britische Militär. Ja, und die wurden auch im Auftrag dieser britischen Militärverwaltung entworfen. Ja, für den Ersten Weltkrieg. So, also für den Ersten Weltkrieg wurden diese als Offiziersmäntel sozusagen entworfen und waren dann auch bei der Armee extrem beliebt. So. Warum beliebt? Und zwar der Mantel von damals, beziehungsweise wie wir den heute noch kennen, heute gibt's die, sehen die nicht mehr so genauso aus wie damals, aber das ging bis zu den 70er Jahren so, dass diese Mäntel immer noch diese Charakteristika hatten von diesen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg. Ja, also die hatten zum Beispiel einen Zusatz von Schulterklappen. Man kennt es ja von diesen Offizieren, dass sie an den Schultern diese kleinen Klappen hatten. Sah man auch bis zu den 70er Jahren noch. Ja, dann Patronengürtel, das waren auch Sachen, die extra für die Armee entworfen wurden. Und also warum Schulterklappen? Also wisst ihr, was ich mit Schulterklappen meine, oder? Da sind halt diese an Uniform angebrachten Tuchlaschen, die im Allgemeinen halt immer ja an der Ärmelnaht befestigt sind. Und ja, dafür standen, dass man da dann den Patron, also für den Halt von einem Patronengürtel. Ja, so, dass man halt quasi um die Schulter sich einen Patronengürtel legt und dieser dann durch diese Lasche festgehalten wird oder diese Tuchlasche gut befestigt wurde. Genau, und wenn man sich das anschaut, die Vintage Burberry Mäntel haben diese Laschen immer noch und das finde ich extrem geil. Das ist wirklich ein Stück Geschichte, was man mit nach dem Krieg halt über die Jahre in dieses Design mit aufgenommen hat. Mega cool, wirklich. Ja, die deutsche Armee hatte Hugo Boss und die britische Armee hatte Burberrys, also wirklich krass. Dass dieses Piece oder dass dieser Trenchcoat, dieser klassische Trenchcoat auch im Ersten beziehungsweise Zweiten Weltkrieg so seinen Aufenthalt hatte, sage ich jetzt mal. Genau. Das war aber nicht alles. Vor dem Krieg war das tatsächlich so, dass 1907 auch bei der Expedition zum Südpol, ja, Also da gab es eine Gruppe von Leuten, ich kann euch jetzt die Namen sagen, aber ich weiß nicht, ob die euch was sagen. Robert Falcon Scott, Ernest Shackleton und Roland Amundsen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Die waren halt, also die wollten halt den Südpol, wollten halt eine Expedition in die Antarktis zum Südpol machen. Und da wurde dann 1907, kamen die Burberry-Jacken das erste Mal dann auch zum Einsatz. Also das war vor dem Krieg. Und das war meiner Meinung nach mit Abstand die erste und bisher beste Marketingkampagne von Burberry, die bis dato je gemacht wurde. Dass man sagt, okay, da sind drei Leute, die wollen zum Südpol. Das erste Mal, dass Leute zum Südpol gehen und die haben Burberry-Jacken an. Extrem geil. Also wirklich, finde ich von der Marketingstrategie her mega, mega geil. Genau. So, dann nach dem Ersten Weltkrieg in den 1930er Jahren wurde dann das Ganze auch Richtung Amerika expandiert, ja. Und Burberry fand dann seinen Aufenthalt wie zum Beispiel in extrem Klassikerfilmen, ja. Zum Beispiel in den 60er Jahren dann Breakfast at Tiffany, ihr kennt ja Frühstück bei Tiffany, wo die Hauptperson, diese Audrey Hampton oder so, dann den Mantel trug, oder auch Rosa Runter Panther, kennt man ja auch. Da hat der Kollege auch einen Burberry Trenchcoat an. Und wie wir alles auch kennen, Inspector Gadget, ne? Es wurde zwar nie offiziell so gesagt, aber man kann es halt auf jeden Fall sehen, dass das ein Burberry Trenchcoat darstellen soll. Ja, genau. Ab den 1960er Jahren wurde das Portfolio dann auch noch gar nicht erweitert. Also wir hatten hier wirklich nur im Portfolio von Burberry Trenchcoats, Regenmänteln und Oberbekleidung und sowas wie Accessoires, Taschen, Hüte oder sowas gab es alles noch gar nicht. So. Das Portfolio wurde dann nach den 1960er Jahren erweitert und 1981, also wir werden jetzt immer älter, kam dann auch das erste Parfüm von Burberry, dieses Burberry for Men, und das ist auch einer der Top 10 besten Parfüms, die je existieren oder sowas. Ich habe tatsächlich noch nie daran gerochen, aber weiß ich nicht, wenn die das schon so sagen, dann wird das wahrscheinlich auch so sein, keine Ahnung. Genau. Dann kam 1988 dann das erste Mal eine Kinderkollektion auf den Markt und in den, ja, ich sag jetzt mal, späteren 80er Jahren hatte dann Burberry den größten Umsatz, den sie je erzielt haben. Genau. Was man hier vielleicht auch noch erwähnen kann, ist, dass Burberry auch für, also das Haus Burberry ist auch seit den 1955er Jahren, also seit den 50er Jahren, der königlich britische Hoflieferant von der Königsfamilie in England. Ja, also hier Prinz Charles oder wie der auch heißt, Elisabeth II. Und sowas. Und seit den 1990er Jahren dann auch von dem Prince of Wales. So. Das erste Mal im Fashion-Business, beziehungsweise das erste Mal auf der Fashion Week oder auf den Fashion-Shows war Burberry in den 1960er Jahren, und da waren sie extrem mutig, weil sie dann auch das erste Mal den Trenchcoat auf den Laufsteg gebracht haben. So, das sind jetzt so ein paar Facts, die ich so rausgefunden habe. Ich habe es jetzt so chronologisch wie möglich versucht, aber ich bin halt ein bisschen über die Jahre gesprungen. Dieser Novacheck bzw. Megacheck oder auch Hauscheck genannt ist die Bezeichnung für das Muster, was man kennt. Ja? Und ja, laut einer Statistik ist es tatsächlich heute, Stand 2020, ist es so, dass einer von fünf Leuten aus dem Vereinigten Königreich einen Burberry Trenchcoat besitzt. Genau. So, wie ging es dann weiter? In den 70er Jahren war das dann so, dass dieses Novacheck, das ist halt die Bezeichnung von diesem Muster, dass dieses Muster immer mehr Bekanntheit bei den englischen Hooligans bekam. Wie kam sowas zustande? Und zwar, das hat eigentlich einen geschichtlichen Hintergrund. Also es ist so, dass Burberry sehr viel produziert hat. Es gab eine Zeit, da haben sie extrem viel produziert. So. Und dieser Boom auf diesen Massenmarkt brachte dadurch einen negativen Effekt vor sich oder mit sich. So. Dieser erhöhte, also oder diese erhöhte Produktion führte dazu, dass Burberry immer mehr Sales an den Mann gebracht hat. Also man hat viel produziert, man konnte nicht alles abverkaufen und dadurch landet ja logischerweise die meisten, also landen die meisten Sachen im Sales. So, oder im Sale. Und diese Sale-Zahlen waren dann bis zu 50% reduziert. So. Und dadurch kam das dann so zustande, dass die Hooligans ein gewisses Muster brauchten oder eine Sache, mit denen sie sich identifizieren konnten. Und hier kann man eins und eins zusammenzählen. Ja, und durch dieses Image, was ja sehr plakativ ist, dieses Muster, kamen die Hooligans dann an und haben sich dann einfach diese ganzen Sachen zusammengekauft. Ja, und dann hatte man halt in den Medien gesehen, dass immer mehr Hooligans in Stadien und sowas Burberry getragen haben. Ich meine, es ist ja auch ein sehr, sehr, sehr hochwertiger Stoff, der nicht einfach so kaputt geht, der nicht einfach so reißt, der auch irgendwie ein gewisses Image über die Jahre gepflegt hat, so. Und dadurch haben dann die Hooligan-Szene sich genau diese Brand ausgesucht. Und natürlich ist das eine Imagebeschädigung, die Burberry gar nicht haben wollte. So. Und dieses Imageproblem hat Burberry halt auch mitbekommen und hat dann 2000, also in den Anfang der 2000er Jahre, überlegt, dass sie irgendwas ändern müssen, um das zu stoppen. So. Die haben dann angefangen, die Baseballkappen mit Karo-Mustern aus dem Sortiment zu nehmen. Und über diesen Wandel, also über die 70er Jahre, in die 80er Jahre rein und in den 90er Jahren, war das dann so, dass dieses Nova-Check-Muster immer mehr auch an die Außenbekleidung von den Klamotten plakativ präsentiert wurden. Und ich sag mal so, Anfang der 2000er Jahre hat dieses Unternehmen es dann geschafft, ja, das Image so ein bisschen zu reparieren. Weil die sind dann durch diese Hooligan-Szene aus dem Luxussegment mehr oder weniger inoffiziell herausgeflogen. Na? Und wer dafür zuständig war, die Marke wieder zu reparieren und wie sie es gemacht hat, war Angela Ahrens. Und das ist für mich persönlich die beste CEO aus den 2000er Jahren. Die ist geschafft hat, das Image einer Brand wieder so sehr aufzufrischen, dass es von Unluxury wieder zu Luxury geswitcht hat. Und das können nicht viele. Also das zeigt mir, dass diese Frau extrem viel Talent hatte. So, wie hat sie es gemacht? So, diese Angela Ahrens ist dann 2006 irgendwann als CEO gekrönt worden bei Burberry und hat dann einfach dieses Checkmuster größtenteils entfernt. Und das kennt ihr. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, es gibt gerade bei, nicht Burberry Trenchcoats, sondern bei Burberry Jacken ist es heutzutage so, dass man zwar das Burberry Logo hat, aber dieses Checkmuster oder dieses Nova Checkmuster, das gibt's nicht mehr im außen plakativ zu sehen. Sondern die meisten Jacken sind, weiß ich nicht, dunkelblau, Navy, mit dem Nova Muster einfach wirklich nur in dem Futter drinne. Also in der Innenseite von der Jacke vertreten. Außen sah man das gar nicht mehr. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Hooligans immer weniger Burberry gekauft haben, weil das Muster halt nicht mehr zu sehen ist, womit sie sich identifiziert haben. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, die hat die Preise einfach extrem erhöht. Das ist eine Marketingstrategie, die eigentlich extrem bekannt ist. Das machen viele Brands. Das hat, glaube ich, mal Rittersport auch so gemacht, dass ich glaube, Anfang der 2000er Jahre war Rittersport dann irgendwie extrem unbeliebt und was haben die gemacht als Marketingstrategie? Die haben einfach die Preise erhöht und dadurch haben die Menschen halt gedacht, aha, okay, es ist besser geworden. So. Die Qualität ist besser geworden zum Beispiel. Dabei stimmt das gar nicht. Die haben einfach wirklich nur die Preise erhöht. Und genau das hat Burberry auch gemacht. Die haben einfach die Preise erhöht, sodass sich das und weniger Ware auch produziert. Ja, wir kennen es aus unserer heutigen Zeit, künstliche Verknappung. Das hatte dann auch noch den mehr oder weniger Einfluss auf die Brand, um die Brand zu retten. Aber Mitte 2018 geriet das Unternehmen dann in die Kritik, weil sie jährlich eigene Waren im Wert von 32 Millionen Euro einfach verbrannt haben, um diese Exklusivität der Marke zu erhalten. Also die wollten diese künstliche Verknappung um jeden Preis durchsetzen. Und das haben sie dann rausgefunden und dadurch war das dann so, ja, dass das dann halt für Skandale gesorgt hat, so. Genau. Das ist aber nicht nur der einzige Negativaspekt an dieser Marke. Diese Marke kämpft momentan auch gegen Organisationen, die sich für Tierschutz und Pelze einsetzen, weil Burberry halt viel mit Pelzen macht und da dann auch tierfeindlich ist und so weiter. Aber Burberry kündigte dann im September 2018 an, dass sie nicht mehr Pelze produzieren und die dann auch nicht mehr verarbeiten und auch nie wieder unverkaufte Ware zerstören. So. Das zur Geschichte von Burberry. Es gibt noch einen weiteren Fakt, was Burberry gemacht hat, den ich mega cool finde und was auch von der Wurzel von dieser neuen von dieser neuen CEO 2006 entstand, von dieser Angela Ahrens oder so. Und zwar, das waren die ersten, also Burberry war die erste Brand mit Instagram-Account, die dann einfach wirklich diese Marketing-Faszination aus den 2010er Jahren, also Instagram, wo sie halt da ihre Chance gesehen haben und das auch und dadurch dann auch Marketing gemacht haben. Auch extrem interessant. Meine persönliche Meinung zu Burberry, also ich finde Burberry an sich ist wirklich sehr, sehr cool. So, ne, vom Erscheinungsbild her. Ich halte nichts von den Accessoires, ich halte auch nicht viel von den ganzen, ich sag jetzt mal, neumodischen Artikeln, die erst 50 Jahre oder 100 Jahre später auf den Markt kamen, sondern ich bin ein wirklicher Fan von diesem Trenchcoat. Ich finde, jeder sollte so, wie ich eben am Anfang der Folge auch gesagt habe, ich finde, jeder sollte so einen Burberry Trenchcoat im Schrank haben. Und das ist auch eine Investition wert. Auch wenn du sagst, okay, ich mag diesen Vintage Burberry Mantel nicht, sondern ich will einen neuen haben, der, weiß ich nicht, 1000 Euro kostet. Hier bin ich mir ziemlich sicher und hier sage ich euch das wirklich, ne, wie ich es denke, der Mantel ist jeden Cent wert. Weil das ist ein Mantel, den kaufst du für 1000 Euro, kriegst ein Zertifikat dazu und er ist zeitlos. Den kannst du mit 80 Jahren tragen, den kannst du mit 100 Jahren tragen, den kannst du deinen Kindern vererben, die werden den weitertragen. Das ist ein zeitloses Stück, ich sag jetzt mal Fashion-Geschichte und den kannst du zu allem anziehen. Du kannst einen Rolli drunter tragen mit einer Jeanshose und Sneaker, er sieht extrem geil aus. Du kannst einen Anzug drunter anziehen, ja, sieht extrem geil aus. Du kannst Hemd und Krawatte drunter anziehen, den zumachen, den talieren. Du kannst alles damit machen. Außer natürlich irgendwie eine Jogginghose zu tragen oder sowas. Aber du kannst zum Beispiel auch, du kannst sogar weite Hosen, also wirklich weite Anzughosen darauf anziehen. Mit Boots, mit Plateau, die layern. Also das ist das, was heute jetzt gerade so in Mode ist. Du kannst einen Hoodie drunter tragen, du kannst alles zu diesem Trenchcoat tragen und das finde ich extrem geil an diesem Teil. Also es ist ein extrem transparentes Kleidungsstück, was keiner Szene angehört, du ihn aber trotzdem tragen kannst und du einfach extrem kultig mit diesem Mantel bist, obwohl ich dieses Wort extrem hasse. Woran erkennt man eigentlich, dass ein Burberry Trenchcoat original ist? Und jetzt wird es ein bisschen interessant. Ich habe sehr lange recherchiert. Die Folge sollte eigentlich letzte Woche rauskommen, aber ich habe es einfach, also wirklich, es gibt so viele Informationen im Internet, es gibt so viel Fake News, es gibt so viele Foren, die darüber diskutieren, sich da extrem durchzuforsten und eine gewisse Linie, klare Linie zu recherchieren, war so schwer für mich. Deswegen dachte ich mir, okay, die Folge kommt jetzt einfach mal eine Woche später raus, aber dafür habe ich Informationen, die euch auch wirklich was bringen. Und hier ist es so, Punkt 1, ein Burberry-Mantel ist immer wasserabweisend. Das ist auf diesen Stoff zurückzuführen, den Burberry halt selber erfunden hat. Also egal, wie alt der Mantel ist, wenn der Mantel nicht wasserabweisend ist, ist er nicht echt. Punkt Nummer 2. Jeder Burberry-Mantel hat in der Innentasche eine individuelle Nummer. Jetzt ist es so, dass diese Nummer natürlich auch gefaked werden kann. Aber in der Innenseite von diesem Burberry-Mantel ist ein kleines Schild, wo steht Burberry's oder Burberry und darunter steht Number oder sowas. Und dann ist da ein kleines Feld frei. Und auf diesem Feld ist dann irgendwas draufgedruckt oder draufgestempelt. Das ist zum Beispiel ein zweiter Indiz dafür, dass ein Burberry-Mantel original ist. Punkt Nummer 3. Jeder Burberry-Mantel hat ja diese Lasche zum Talieren. Und diese Lasche vorne, wo man dann zumacht, wie nennt man das nochmal? Ja, Gürtellasche, sag ich jetzt mal. Die ist aus Leder. Die ist aus Leder und wenn sie aus Plastik ist oder aus einem anderen Stoff, ist es nicht original. Also es muss aus Leder sein. Ich schaue gerade zu meinem rüber, der an der Kleiderstange hängt, und überlege gerade, wo man vielleicht von außen nochmal sehen kann, dass er legit ist. Genau. Der nächste Punkt ist, woran man sehen kann, du hast auf dem Tag, Burberry Tag, ist ja das Logo von dem Reiter, und es gab in den 70er, 80er Jahren gab es ein Konzept, wo unter dem Reiter der Supplier stand. Bei mir steht jetzt SOR drauf, also S-O-R. Das ist ja dieser Herrenausstatter von damals. Oder ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt. Aber die Burberry Mantel sind immer mit dem Supplier auf dem Tag versehen. Und wenn das vorhanden ist, ist er original. 100%. Ne? Und das ist ein extrem geiles Detail. Das feiere ich so extrem an diesem Mantel, dass auf dem Tag, auf dem Tag, dass da dann der Supplier noch draufsteht. So. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann Bräuninger sein. Das kann Bloomingdale's sein aus Amerika. So, all diese ganzen Supplier, die Burberry im Sortiment hatten. So. Das ist auch ein Indiz dafür, dass der Mantel original ist. So. Viele diskutieren auch im Internet darüber, dass es Burberry heißt und nicht Burberry's mit S. Und dass das mit Burberry's ohne Apostroph und so, dass es fake ist und so, aber das stimmt alles gar nicht. Burberry's ist ein Indiz dafür, dass der Mantel alt ist, weil erst ab den 2000er Jahren wurde die Marke, oder was, 2000er? Ja, ich denke schon, genau, erst ab den 2000ern wurde die Marke von Burberry's zu Burberry umgeändert. Also sowohl ein Burberry-Mantel als auch ein Burberry's-Mantel kann original sein. Das Logo gibt es aber, wie gesagt, erst seit 1901. Mit dem Reiter, mit dem Logo und so weiter. Und es gibt sogar auch Klamotten, wo im Tag nur Tom Burberry steht. Und das sind die hochwertigsten Klamotten von Burberry, weil das aus einer Zeit stammt, wo die Läden gar nicht erst eröffnet, also wo das nur in London produziert wurde, sondern nicht außerhalb von London, also das auch gar nicht amerikanisiert wurde oder auch nicht nach China ging, obwohl nach China ging die Marke erst sehr, sehr spät, also auch erst, Burberry gibt's auch erst seit 15 Jahren oder sowas in den Asien, in China und Japan und sowas, das ist auch extrem interessant. Aber Tags mit Tom Burberry, also Thomas Burberry, sind auch nochmal viel, viel hochwertiger und viel, viel mehr was für Sammler, als es Burberry selber ist. So, genau. Ja, also, das sind so Indizien, auf die ihr euch verlassen könnt. Ihr könnt mir aber auch immer gerne ein Foto schicken und sagen und mich fragen, ob er original ist oder nicht. Ich kann dann alles versuchen, um herauszufinden, ob der Mantel original ist oder nicht. Es gibt bei Vestiaire Collective oder wie die auch heißen, gibt es tatsächlich auch. Also da würde ich mir unabhängig von einem Flohmarkt da einen Burberry-Mantel kaufen, weil da genau zu sehen ist oder da die dann so eine Art Legit-Check noch mit anbieten. Wenn du ihn kaufen willst, wird er erst legit checkt und oder legit gecheckt und dann geht er erst raus. Genau. Ja. Meine lieben Freunde, ich hoffe, euch hat's gefallen. Der kleine Exkurs in die Welt von Burberry. Was hat die Marke so die letzten 150 Jahre gemacht? Ich hab's so spannend wie möglich gemacht. Ich bin am Anfang ein bisschen mit den Jahreszahlen rumgesprungen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir da. Und könnt das ein oder andere aus dieser Folge mitnehmen. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt schon mal schöne Weihnachten von meiner Seite aus und wir hören uns nochmal zwischen Weihnachten und Silvester mit einer weiteren letzten Folge Wandschrank Vibes aus dem Jahr 2022. In dem Sinne, meine lieben Freunde, wenn ihr den Podcast noch nicht kennt, folgt mir auf Instagram. Ich heiße da genau wie dieser Podcast hier Wandschrank Vibes. Ich freue mich über jede Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Peace out, euer Marvin Niss und bis zum nächsten Mal. Ciao.